25. Murat war nachts über die Stadtautobahn gerast. Von Wedding nach Neukölln, von Charlottenburg nach Zehlendorf. Hin und zurück, ohne bestimmtes Ziel. Er wollte einfach nur allein sein und nachdenken. Das kreisrunde AWUS-Motel im Schatten des Funkturmes, zwischen Autobahntrassen, S-Bahn-Station und Messegelände, inmitten von Asphalt und Autolärm, war ein hässliches, piefiges Ausrufezeichen des alten West-Berlin. Als er das Leuchtschild mit dem Stern obendrauf im Rückspiegel aufblitzen sah, hatte er eine Eingebung. Hier war Stefan abgestiegen. Er nahm die nächste Ausfahrt, fuhr zurück, stellte den Wagen ab und betrat die Lobby. Er hielt sich nicht lange mit Kohns Decknamen auf, sondern legte gleich dessen Foto vor. Und seine Vermutung bestätigte sich. Zu zweit waren sie hier gewesen, der etwas blasse, schwarzhaarige Kohn und sein großgewachsener Begleiter, den man sich laut Beschreibung der Rezeptionistin am ehesten als ehemaligen U-Boot-Kommandanten vorstellen konnte, der jetzt allerdings im graublauen Anzug Versicherung an den Mann brachte. 9 Tage hatten sie im Hotel gewohnt, ohne jemals zu frühstücken. Es wurde kein Telefonat vom Zimmerapparat ausgeführt, kein Pay-TV gesehen, auch die Minibar war unberührt. Sie waren immer zu zweit gekommen und gegangen. Die Namen, die sie benutzten, ergaben natürlich nichts. Die Organisation hatte Kohn offenbar mit 9 Papieren ausgestattet. Nur am Abend vor ihrer Abreise hatte es eine Abweichung gegeben. Der Schwarzhaarige, also Kohn, kam allein gegen 8 Uhr abends. Er roch wie ein Penner, als habe er sich in die Hose gemacht. Als die Reinigungskraft am nächsten Morgen das Hotelzimmer betrat, roch es nach Desinfektionsmittel. Zimmer 23 war klinisch rein. Sogar das Bettzeug war unbenutzt, was nur bedeuten konnte, dass die beiden ihr eigenes mitgebracht hatten. Auf dem Kunststoffteppich war zu erkennen, dass sie das Doppelbett auseinander und dann vor der Abreise wieder zusammengeschoben hatten. Die Überwachungskameras lieferten nur ungenaue Aufnahmen. Der Hagere hatte anscheinend gewusst, dass sie gefilmt wurden und den Kameras stets nur den Rücken zugewendet. Die Spurensicherung stellte zudem fest, dass sämtliche Armaturen, Ablagen und Griffe sauber abgewischt worden waren. Im Bad, gleich neben der Toilette, wurden sie trotzdem fündig. Winzige Spuren von Kokain, die sich in den Fugen zwischen den Bodenfliesen festgesetzt hatten. Noch in derselben Nacht kam es zwischen Murat und Richter zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Richters ständige Spitzen gegen Kohn und seine zuletzt laut vorgetragene Überlegung, vielleicht nur in dem Bestreben, die etwas gedrückte Stimmung aufzulockern, dass es hier offenbar nicht nur um einen Mordfall, sondern auch um einen bizarren Sexfall ging, brachten das Fass zum Überlaufen. Sie standen zusammen mit von Ahnen auf dem Parkplatz. Murat verpasste Richter eine schallende Ohrfeige. Das ging so schnell, dass von Ahnen nur das Klatschgeräusch registrierte. Gesehen hatte er nichts. Richter schien fassungslos. Murat hingegen wartete und hoffte insgeheim darauf, dass sein Gegenüber nachlegen würde. »Dir liegt noch was auf der Zunge, spuck's aus.« Was Richter dann ausspuckte, war jedoch kein weiterer Kommentar, sondern Blut. Er wischte sich mit einem Taschentuch über den Mund. Dann drehte er sich weg und ging zum Auto. »Was war das denn jetzt?«, fragte von Ahnen. »Wir haben unsere Freundschaft besiegelt«, sagte Murat trocken. Am nächsten Morgen traf sich die Soko zum ersten Mal in ihren neuen Büros nahe der Kochstraße. Ein amerikanischer Star-Architekt hatte den Komplex entworfen. Jede Etage maß etwa 1000 Quadratmeter. Weitläufige Zimmerfluchten im Stil von Alt-Berliner Wohnungen, wobei jeder Raum mehrere Türen hatte. Für die meisten Firmen war das jedoch zu groß, weshalb mehrere Stockwerke leer standen. Eine merkwürdige Aufbruchsstimmung lag in der Luft. Ständig trafen neue Mitarbeiter aus dem gesamten Bundesgebiet ein. IT-Fachpersonal aus Bayern, Abhörspezialisten vom LKA Niedersachsen, Observations- und Zugriffsspezialisten vom Berliner MEK sowie weitere Experten und Fachkräfte. Mehr als 50 Mann hatten sich hier einquartiert und bereiteten die Ausforschung der Budak-Gruppe vor. Die Kerntruppe, Schliem, Möller, Richter, von Ahnen, Murat, Trämann und Lang, der am frühen Morgen aus Frankfurt zurückgekehrt war, saß in einem Besprechungsraum. Schliem, die Ellbogen auf den Tisch gestützt, kaute auf einem Kaugummi, während Richter, dessen Wange über dem linken Jochbein rot angeschwollen war, Kohn abzuschießen versuchte. »Das Kokain, das wir gefunden haben, untergräbt Kohns Glaubwürdigkeit immer mehr. Es ist schwer nachvollziehbar, weshalb er sich in all der Zeit nicht melden konnte. Er hat uns keinerlei Informationen zum Geschehen im Foodstore durchgegeben, keinen Hinweis auf die Identität seines Partners. Es gibt auch keine einzige Aufnahme von Kohns Partner aus dem Hotel, was die Vermutung nahelegt, dass er gewarnt wurde.« Ich weiß zwar nicht, welche Informationen Lang aus Frankfurt mitgebracht hat, aber meiner Meinung nach haben wir nach Verhüte einen weiteren Mann verloren. Wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass Kohns Ziel vielleicht gar nicht die Zerschlagung des Netzwerks ist, sondern dass er ganz eigene Ziele verfolgt, die unseren diametral widersprechen. Schliem forderte Murat mit einem Kopfnicken auf, Stellung zu nehmen. Mit dem Kaugummi im Mund und den Ellbogen auf dem Tisch wirkte er wie ein Konfirmand im Cowboy-Kostüm. Murat schloss kurz die Augen. Dann erklärte er, »Ich beteilige mich nicht an Daniels Spekulationen. Mein Vertrauen in Kohn ist ungebrochen. Ich bin sicher, dass es für die fehlenden Anrufe und den Missbrauch seiner Waffe gute Erklärungen gibt. Dass sich Kohns Partner wie ein absoluter Profi verhalten hat, dass zum Beispiel keine Aufnahmen von ihm existiert, war zu erwarten. Wir haben es hier doch nicht mit Dummköpfen zu tun. Oder hast du das angenommen, Daniel?« »Was das Kokain angeht, es ist ja nicht mal klar, wer von den beiden das Zeug geschnupft hat. Und wenn wir schon mal dabei sind, wer von den Anwesenden ohne Sünde ist, der gebe eine Haarprobe ab. Oder er bläst um die Mittagszeit ins Röhrchen.« Murat blickte in die Runde. Kleiner Spaß. Möller grinste, Schliem spuckte den Kaugummi auf den leeren Pappteller vor sich. »Hören wir uns doch mal an, was Kollege Lang zu berichten hat.« Lang referierte über seine Erkundigungen in Frankfurt. Im Fokus stand dabei nicht die Rockerbande selbst, sondern Kohns Umgang mit dem Geld der Rocker und den 50.000 Euro, mit denen er als verdeckter Ermittler ausgestattet worden war. Dieses Geld war bis heute nirgends aufgetaucht. Es gab Abhörprotokolle, die bewiesen, dass unter Kohns Beratertätigkeit gewaltige Summen auf Auslandskonten transferiert worden waren. Offenbar gab es Überlegungen der Rocker, die Gelder wieder abzuziehen, was sich jedoch wegen der festgeschriebenen Laufzeiten als schwierig erwies. Diese Transaktionen waren mit dem LKA zwar abgesprochen, aber natürlich nur in Länder, mit denen Deutschland ein Bankenabkommen hat. Wie es aussah, lag das meiste Geld allerdings woanders. Schliem fragte eher beiläufig, ob die Kommunikation mit Kohn ausschließlich über Murat laufe, womit endgültig klar wurde, wem es hier an den Kragen gehen sollte. »Schluss jetzt«, sagte Möller. »Was soll das? Wohin soll das führen?« Aber Schliem blieb cool. »Wir sollten jetzt einen Schnitt machen. Ich leite die Ermittlungen und im Hinblick auf eine mögliche spätere Untersuchung muss ich auf absoluter Transparenz bestehen.« Möller war aufgestanden. Es sah aus, als ob er gleich platzen würde, aber Murat kam ihm zuvor. »Jeder weiß, dass Verrüter dir entglitten ist, Daniel. Jetzt willst du bei Stefan nach Schmutz, du intrigantes Arschloch.« Dann wandte er sich an Schliem. »Wo liegen Ihre Prioritäten, Herr Staatsanwalt? Wen wollen Sie drankriegen? Im Interesse des Falls handeln Sie jedenfalls nicht.« Schliem sprang auf. »Das lasse ich mir nicht bieten.« Er schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Ich will Sie hier nicht mehr sehen. Ab sofort sind Sie draußen.« Murat packte seinen Laptop ein, stand auf und wollte gerade den Raum verlassen. Da fragte Schliem, »Wie lief die letzte Kontaktaufnahme mit Kohn?« Murat verharrte. »Das lief doch über Ihr Telefon. Das bleibt hier.« Murat war wie betäubt. Das BlackBerry war sein einziger Kontakt zu Stefan. Sekunden verstrichen. Dann sagte Möller, »Das ist jetzt ein Gentleman's Agreement. Sobald sich Kohn meldet, kontaktieren wir Murat. Er wird sofort zugeschaltet oder hergebracht.« Schliem dachte nach. »Mir ist nicht ganz klar, welchen Zweck das erfüllen soll.« Möller bleckte die Zähne. »Schon klar, dass einer wie Sie davon keine Ahnung hat. Die Basis ist Vertrauen. Wenn der Führungsoffizier eines Ermittlers, seine Vertrauensperson, sein einziger Kontakt nach draußen, plötzlich nicht mehr da ist, kann das unabsehbare Folgen haben.« Von Ahnen nickte, selbst Richter murmelte zustimmend. »Falls Sie sich hier sperren, Herr Dr. Schliem, brechen wir alles ab. Ich packe meine Sachen und fahre zurück nach Wiesbaden.« So weit wollte es Schliem dann doch nicht kommen lassen. Murat zog das BlackBerry aus der Tasche und schob es quer über den Tisch zu Möller. Ohne ein weiteres Wort verließ er den Besprechungsraum. Er fuhr zum Hotel und zog sein letztes Tütchen Koks leer. So viel zur Haarprobe. Ein paar Stunden später erhielt er einen Anruf von Trämann, dem die ganze Geschichte leid tat. Kurz darauf meldete sich auch von Ahnen. Er drückte sein Bedauern aus und legte ein Wort für Lang ein, der angeblich durch mehrere Anrufe Schliems dazu gebracht worden war, Material über die Finanzaktivitäten Kohns in den Bericht einzuarbeiten, selbst wenn es sich noch um keine gesicherten Erkenntnisse handelte. »Hätte er den Rockern vorschlagen sollen, ihr Geld auf die Landesbank zu überweisen?«, fragte Murat. Er lief im Hotelzimmer hin und her und erklärte, warum Kohn höchstwahrscheinlich diese oder jene Transaktion forciert hatte. Von Ahnen unterbrach ihn. »Das war Schliems Aufhänger. Der wollte sich vor Möller profilieren und, naja, bei Kohn warst du angreifbar. Der Typ hat doch eine krankhafte Profilneurose. Möller hat nur auf Schliem gesetzt, weil er weiß, dass der die Verbindungen hat, ihm diesen gigantischen Ermittlungsapparat zu liefern.« Wenig später checkte Murat aus. Er überlegte, ob er noch kurz bei seinen Eltern vorbeifahren sollte, ließ es dann aber bleiben. Stattdessen fuhr er zur Kemal. Die Apotheke in der Sonnenallee war gut besucht. Murat kam zunächst gar nicht hinein. Eine kräftige Oma versperrte ihm den Weg. Sie redete immerzu auf ihren Köter ein, der vor der Eingangstür angeleint war, und jedes Mal zu jaulen begann, wenn Frauchen sich auch nur einen Schritt von ihm entfernte. Eine junge türkische Apothekerin lief nach hinten. Kurz darauf trat Kemal im weißen Kittel an den Verkaufstresen. Als er Murat hinter der Oma hervorlugen sah, grinste er. 2 Minuten später kam Kemal raus. Sie gaben sich die obligatorischen Wangenküsschen und gingen ein Stück. »Du kannst nachher zum Essen kommen«, sagte Kemal. »Was gibt's denn?« Kemal wollte schon antworten, doch dann bemerkte er nur, »nett, dass du vorher fragst.« Sie gingen die Panierstraße entlang bis zum Weigandufer und bogen dort nach rechts ab. Sie redeten fast überhaupt nicht. Es tat gut, miteinander zu sein und nicht sprechen zu müssen. Das war es, was Murat sich gewünscht hatte, als er Kemal vor ein paar Tagen aufgesucht hatte. Nur manchmal, wenn sie an einem neuen Café vorbeikamen, an einem Fahrradladen, den es früher nicht gegeben hatte, an einer Bar oder Galerie, sagte Kemal, dass sich die Gegend hier gewaltig verändert habe. »Hast du den Biokosmetikladen neben der Apotheke gesehen?« Murat nickte. »Das ist auch meiner.« »Kemal, was hast du noch alles vor?« »Nichts weiter. Nur die Apotheke und den Laden. Das reicht. Jeder muss für sich wissen, wann es genug ist.« Am selben Abend brach Murat nach Wiesbaden auf. Möller hatte angerufen und ihm gesagt, dass er sich zunächst um administrative Aufgaben kümmern sollte, bis ihnen was Gescheiteres einfiel. Aber vielleicht würde es ja auch bald ein Ereignis geben, das ihn wieder zurückbrächte. Dann sagte er noch, dass es dumm gewesen sei, so auszuticken. Dadurch habe Murat genau den Beweis geliefert, den Schlim bis dahin nur als Vermutung in den Raum gestellt hatte, nämlich, dass er der Sache emotional nicht gewachsen sei. Nach ein paar 100 Kilometern geriet Murat in einen Stau. Entnervt verließ er irgendwo bei Eisenach die Autobahn und legte bei einer Tankstelle eine längere Pause ein. Von Ahn versuchte ihn zu erreichen. Aber noch ehe Murat sein Handy hervorgekramt hatte, hatte er wieder aufgelegt. Und als Murat zurückrief, drückte von Ahn ihn weg. Ob Stefan sich vielleicht gemeldet hatte, überlegte Murat, wohl eher nicht. Kurz nach 1 Uhr morgens war die Autobahn wieder frei. Murat fuhr auf der linken Spur. Die Tachonadel kratzte an der 180, trotzdem schnupperte ein Porsche an seinem Heck. Von Ahn rief wieder an. »Vorhin hast du mich weggedrückt«, meinte Murat. »Tut mir leid, hier überschlägt sie's gerade. Wir haben Kunstmaterial.« »Was?« »Ja, aber das ist nicht alles. Paul Braun hat uns den Koffer gebracht, nachdem er ihn Boschko abgejagt hat.« Murat ging vom Gas, bremste den Porsche aus, zog auf die rechte Spur und setzte sich zwischen 2 Laster. »Nochmal«, sagte er. Von Ahnen erzählte, dass sich Boschko an den Rumänen in der Melancholie erinnert hatte und Paul offenbar auch. Er berichtete, wie Paul sich an Boschko geheftet und ihm schließlich am Bahnhof Zoo mit Hilfe von 2 Streifenpolizisten den Koffer abgenommen hatte. Anschließend war er zur Direktion 5 gefahren, wo von Ahnen und Richter bereits auf ihn warteten, weil Boschko den Diensthabenden der Wache schnell davon überzeugen konnte, dass er ein Kollege war und sie benachrichtigt hatte. »Was war drin?« »Dreckige Wäsche, ein Manager-Magazin, ein Nokia-Handy und eine Mappe mit Papieren.«
»Und?«
»Scheint alles ziemlich unspektakulär zu sein, aber wir haben Fingerabdrücke gefunden. Das wird jetzt untersucht. Die Papiere könnten Aufschluss über die Geldtransfers geben.«
»Und hat sich was geändert?«
»Du meinst, ob du umkehren sollst?«
»Mhm.«
»Nein, tut mir leid.«
»Schickt ihr die Sachen runter?«
»Sicher.«
»Was habt ihr mit Paul vor?«
»Der wird noch vernommen.«
Murat stöhnte.
»Ich finde den Typen ganz in Ordnung«, meinte von Ahn. »Muss man erst mal bringen. Nur verstehe ich nicht ganz, warum er das gemacht hat. Um dir zu imponieren?«
»Keine Ahnung.«
Murat überlegte kurz, ob er Paul anrufen sollte, aber er hatte keine Lust, sich um ihn zu kümmern. Auch wenn Pauls Polizeikarriere jetzt zu Ende war. Aus der Nummer kam er nicht mehr raus. Nicht mal mit einem wohlwollenden Priez. Murat blickte nach links und trat das Gaspedal durch. Er wollte doch mal sehen, ob er den Porsche noch einholen konnte.